Ja, lieber Dieter, danke für deine fulminante Einleitung zu diesem Bibeltext. Ich kann mich heute leider nur auf ein paar Verse oder möchte das auf ein paar Verse beschränken, weil das sehr gehaltvoll ist. Ne? Und danke, dass du uns eine Hausaufgabe mitgibst, wo wir sagen, hey, da können wir noch weiter dran sein und weiter dran arbeiten. Ich habe euch zum Anfang ein Bild mitgebracht und ich weiß nicht, ob ihr direkt drauf kommt, was es ist, weil ich eigentlich nicht viele gute Bilder gefunden habe. Also. Ja, es geht so in die Richtung. Ne? Ja, Matthias, ein Durchlauferhitzer. Ein Durchlauferhitzer. Ich habe eigentlich nach einem anderen Bild gesucht. Seht ihr es? Könnt ihr es erkennen? Ich habe eigentlich nach einem anderen Bild gesucht. Ich habe fast nur moderne Durchlauferhitzer gefunden im Internet und habe eigentlich keinen so einen. Kennt ihr diese alten Dinger, die alten Durchlauferhitzer? Das hat mich im Vorfeld der Predigt sehr beschäftigt, Durchlauferhitzer. Ihr werdet noch checken, worum es dann wirklich geht, aber wenn ich an die Küche von meiner Oma denke, dann denke ich daran, wie ich reinkomme und das Erste, was mir auffällt, ist über diesem Spülbecken dieser uralte Durchlauferhitzer. Ja, das ist jetzt moderner. Ich habe kein schönes Bild von einem alten gefunden. Also ein uralter Durchlauferhitzer, den ich total nervig fand, weil die wahrscheinlich auch kennt, es braucht sehr lange, bis das Wasser dann warm ist. Und ich hätte eigentlich ganz gern, dass das Wasser mit Kraft und mit Energie und mit Druck rauskommt. Aber häufig kulminiert das dann in so einem kleinen Strahl oder Rinnsal. Und auch das braucht wieder Zeit, auch das braucht wieder lange, bis die Wanne dann so gefüllt ist, dass ich spülen kann oder sowas. Oder bis ich Wasser trinken kann. Aus dem Durchlauferhitzer. Also mit so einem Durchlauferhitzer verbinde ich zunächst auch durchaus etwas Nerviges oder Störendes, denn das braucht erstmal Zeit. Das Wasser kommt nicht direkt warm raus, ich warte vielleicht ein wenig. Es ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich hätte das gern mit Druck, mit Energie und möglichst heiß. Aber der Durchlauferhitzer von meiner Oma war anders. Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht und im Vorfeld, in der Vorbereitung zur Predigt, bin ich auch auf sehr positive Seiten eines Durchlauferhitzers gekommen. Und ich möchte diese Seiten heute vorstellen und möchte mit dem Blick auf den Durchlauferhitzer eine kleine Theologie des Durchlauferhitzers mit euch durchlaufen, die uns am Ende von unserer Predigtreihe zur e.V. nochmal hinführt, abschließend zur Relevanz von e.V., von Evangelisation und wie sich das in unserem Gemeindekontext zeigen kann. Wir haben ja viel gelernt in den letzten Wochen und Monaten. Meine These lautet heute, wir sind alle Durchlauferhitzer. Wir sind alle irgendwie Durchlauferhitzer. Was zeichnet ein Durchlauferhitzer also aus? So ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Ja. Es braucht zunächst mal Zeit, bis das Wasser warm ist. Es muss erst erhitzt werden, dann kommt es aus diesem Kasten raus. Und über Zeit haben wir vor 2 Wochen etwas gehört. Im Gottesdienst, in der Predigt. Wir haben uns mit den Versen aus Matthäus 9, Vers 35 bis 38 beschäftigt. Also das sind genau die Verse, die unseren Versen vorangehen, mit denen wir es heute zu tun bekommen. Da ging es darum, dass Jesus sich entscheidet, Zeit zu haben. Sich dazu entscheidet, Zeit zu nehmen für die Menschen. Ja, und dann sind wir diesen 3-Schritt gegangen, wo ich gesagt habe, ich gehe den manchmal auch meditativ ab in der Stadt. Diesen 3-Schritt von Jesus, den wir auch tun können. Das Sehen, das Lieben und das Beten. Das Sehen, das Lieben und das Beten. Das kann man so schön durchmeditieren. Und da haben wir gesagt oder festgehalten, ja, das braucht Zeit. Menschen sehen, andere Menschen sehen, das braucht Zeit. Da muss ich mich dazu entscheiden, Zeit zu haben. Und wir haben gesehen, ja, auch Menschen lieben, manchmal sogar auch lieben zu lernen, auch das braucht Zeit. Da muss ich mich dazu entscheiden, Zeit zu haben. Und auch für andere Menschen zu beten, auch das braucht Zeit. Und vor allem die Zeit, die ich vorher zum Sehen und zum Lieben brauche. brauche als Vorbereitung. Und wir sind diesen 3 Schritt gegangen mit so ein paar Sätzen und ich habe gesagt, wenn wir Menschen nicht sehen, dann werden wir sie auch nicht lieben und wenn wir die Menschen nicht lieben, dann werden wir auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass wir auch für sie beten werden. Also diese Abfolge ist ganz wichtig. Sehen, lieben, beten. Das braucht Zeit. Und dann noch eine andere Eigenschaft hier von diesem Durchlaufätzer. Wasser fühlt sich warm oder kalt an, aber egal wie es rauskommt, es bleibt Wasser. Ja, da kommt nichts anderes raus. Wenn ich es richtig anschließe, kommt da auch auf jeden Fall Wasser raus. Das heißt, unabhängig von dem, was ich in mir fühle, ist auf jeden Fall etwas da. Und zwar Wasser. Das ist da. Und Wasser wird seine Wirkung entfalten, wenn es rauskommt. Es ist auf jeden Fall da. Das heißt also, und auch das haben wir in den letzten Monaten immer wieder gehört, dass Gott der Herr über seine Mission ist und dass Evangelisation das Werkzeug ist, das er uns an die Hand gibt, um seine Mission zu erfüllen. Ja? Gott lässt durch uns sein Reich auf ganz kreative Art und Weise Wirkung entfalten und sichtbar werden in dieser Welt. Also Wasser bleibt Wasser. Geht gar nicht anders. Nächste Eigenschaft, das Wasser muss aber auch irgendwann mal raus. Ja, das kann nicht da drin bleiben, sondern es drückt raus. Und bei so alten Durchlauferhitzern tropft es dann vielleicht mal. Ja, es entfaltet einen Druck. Es muss auf jeden Fall irgendwie mal raus. Das heißt, das Innere eines Menschen kehrt sich auch irgendwann nach außen. Jesus sagt dazu, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also unser Herz und unser Sein wird das ausdrücken, was in uns ist. Was uns jammert, was uns bewegt. Das Innere kehrt sich nach außen. Und wir stehen mit unserem ganzen Sein, mit unserer ganzen Existenz, die wir auch alle heute Morgen hierher bringen an Potenzialen, stehen wir in dieser Welt. Da bringen wir unweigerlich immer was mit. In allen unseren Bezügen. Und dass das Wasser raustropft, rausgeht, das ist überhaupt nicht anstrengend für den Durchlauferhitzer. Sondern da kommt was raus. Da ist der Hahn auf und der Druck entlädt sich. Da ist was da und das kommt raus. Das ist gar nicht anstrengend, mit meinem Sein in der Welt zu sein. Die letzte Eigenschaft, Wasser wird durchgepumpt und es gibt überhaupt keine Abwesenheit von Wasser. Ja, wir haben gehört, Wasser bleibt Wasser, aber naja, jetzt in unserer Kultur hier haben wir noch genug Wasser. Das Bild hakt an manchen Stellen, okay, aber Wasser wird durchgepumpt und es gibt also keine Abwesenheit von Wasser. Da ist die ganze Zeit etwas in uns drin. Da ist die ganze Zeit etwas in uns drin, was uns am Leben hält, was uns sozusagen auf Betriebstemperatur hält, was uns leben lässt. Und ohne das würden wir nicht leben. Und das ist der Geist Gottes. Und ich glaube, mit der Wachsamkeit diesem Geist gegenüber diesem Leben, steigt auch unser Level, Situationen wahrzunehmen, die er schenkt, in die wir eintreten können. Ja? Wenn uns etwas jammert, wenn uns etwas stört, wenn uns etwas total freut, dann merken wir, da steigt unsere Betriebstemperatur, aber niemals unter ein bestimmtes Level, weil wir immer etwas mitbringen, weil immer Wasser da ist, weil immer Geist Gottes da ist, unabhängig von dem, was wir fühlen. Unabhängig von dem, was wir fühlen. Und ich glaube, Gott will uns heiß machen. Ja, ich glaube, Gott will uns heiß machen auf unser Leben, auf Begegnung. Und ich glaube, das haben wir als Gemeinde in den letzten Monaten auch erfahren, dass Gott da Sachen antriggert in unserem Leben und er uns heißer macht für Begegnung, für Menschen. Und wir haben uns sehr häufig daran Anteil gegeben, was dann da passiert, wenn das passiert. Warum will Gott uns heißer machen auf Menschen, auf Begegnung? Ich glaube, weil er das Leben liebt und weil er das Leben liebt. Und diese Erkenntnis ist eine Erkenntnis über den uns liebenden Gott. Den Gott, der sich uns zuwendet. Und das wiederum darf die ganze Welt erfahren. Der Durchlauferhitzer. Der Durchlauf Elzer zeigt uns an seinen markanten Seiten, Auszeichnungen, was glaube ich auch für unsere Theologie, von einer gesunden Theologie für Evangelisation grundlegend ist. Denn er zeigt uns unser Selbstverständnis, zu dem uns Gott hinführen möchte. Ein Selbstverständnis, das auch bei Jesus offenbar wird, gerade im 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. In dem Jesus zunächst mit den Jüngern unterwegs ist, sie sieht, sie liebt, auch für sie betet, und indem er sie gewinnt für sich, für das Reich Gottes, und indem er sie dann aussendet. Und da stehen wir jetzt im 10. Kapitel. Also wenn ihr mitgucken wollt, Matthäus 10, Verse 1 bis 6. Matthäus 10, Verse 1 bis 6. Ist aber auch nicht so schwer, der Text. Jesus rief seine Jünger zu sich und er gab ihnen die Vollmacht, bösen. Soll ich noch warten? Sehr nett. Danke dir, Irene, dass du so aufmerksam bist. Sehen, lieben. Hast du gemacht. Also ich fange nochmal an. Matthäus 10, 1 bis 6. Jesus rief seine Jünger zu sich und er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Dies sind die Namen der 12 Apostel. Der erste war Simon, der auch Petrus genannt wurde. Dann kam Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder von Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, der Steuereintreiber, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Jesus sandte die 12 Jünger aus und er gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen, oder zu den Samaritern. Geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Klare Worte. Also nachdem Jesus sich in Kapitel 9, Ende von Kapitel 9, Zeit genommen hatte, um alle Krankheiten und alles Leiden zu heilen, stattet er die Jünger mit etwas aus. Und das zieht sich alles in diesem Wort Vollmacht zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht. Was ist damit gemeint? Also wenn wir dieses Wort benutzen, zieht sich da schon auch was in mir zusammen. Weil in Gemeinde, im Gemeindekontext von Macht zu reden, vielleicht sogar von Vollmacht, ist schwierig. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon negative Erfahrungen gemacht. Vielleicht gibt es aber auch positive Erfahrungen. Also wenn wir von Vollmacht reden. Jesus stattet seine Jünger mit Vollmacht aus. Was ist damit gemeint? Vollmacht. Für ein gesundes Selbstverständnis von uns als sozusagen Bevollmächtigten ist es wichtig zu wissen, wofür dieses Wort eigentlich steht. Da steht im Griechischen das Wort exousia. Also da steht eigentlich gar nicht Vollmacht. Da steht exousia. Und ex und hop, ne? Ex kennen wir, bedeutet aus heraus. Ex aus heraus. Und dann die Usia ist ein Wesen. Usia bedeutet Wesen. Also steht da eigentlich wortwörtlich ein Auswesen. Ein aus heraus. Ein von etwas her. Ja? Das ist die Vollmacht. Das heißt, die Macht, die ich bekomme, die Jesus auch hier seinen Jüngern überträgt, ist nicht meine eigene Macht, sondern die Macht eines anderen und wird dadurch erst zur Vollmacht. Wenn wir das Wort weiterverfolgen und das Verb zu diesem Nomen anschauen, dann kann das auch bedeuten, Verfügungsrecht über etwas haben. Das heißt, Jesus gibt seinen Jüngern etwas, über das sie dann verfügen dürfen. Eine andere Bedeutung des Wortes kann auch bedeuten, die Amtsgewalt missbrauchen. Und da seht ihr, wie schmal der Grat auch bei Macht, bei Vollmacht ist, zu einem gesunden Gebrauch, einem lebensförderlichen Gebrauch und zu einem Missbrauch. Und damit stehen wir vielleicht genau bei dem Gefühl, was uns so manchmal beschleicht, wenn es darum geht, um so Situationen, wo Jesus aussendet und ich statte euch mit Vollmacht aus und wir sagen, ja, das war damals so, aber heute habe ich damit meine Schwierigkeiten. Diese Macht kann auch missbraucht werden. Und deswegen werden die Jünger und die Gesandten sich immer wieder fragen müssen, Vollmacht, Exousia, woher verstehe ich mich denn eigentlich? Und was ist das Wesen dessen, der mich sendet? Was ist das Wesen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Also sein, nicht aus uns selbst, sondern aus etwas anderem heraus. Also zum Schluss die Frage dieser Predigtreihe auch, woraus sind wir eigentlich? Und was macht das mit unserer Identität? Da ist ständig Wasser da. Da fließt ständig Wasser durch mich durch. Und das ist aus Gott. Dafür kann ich nichts tun. Welche Richtung hat diese Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern überträgt? Ich glaube, das sehen wir an Jesus selbst, an seinem Leben. Diese Macht ist zunächst die Macht Gottes und nicht seine eigene. Und die gibt er an seinen Sohn weiter. Und Jesus handelt in der Vollmacht seines Vaters, zum Beispiel, wenn er Menschen Sünden vergibt oder wenn er ein Machtwort spricht und durch ein Heilungswunder beglaubigt, wie das in Markus 2 der Fall ist, bei der Heilung des Gelähmten. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Auch die Lehre Jesu, so wird das beschrieben in der Bibel, hat Vollmacht in sich. Denn er sprach nicht aus irgendeiner Lehrtradition der Schriftgelehrten heraus, sondern er sprach nach Gottes Mund. Er versteht sich ganz von Gott her. Vollmacht bedeutet nicht Herrschermacht, sondern Rettermacht. Nicht Herrschermacht, sondern Rettermacht. Also die Macht Gottes, die er uns überträgt, wird nicht durch gewaltsame Unterwerfung durchgesetzt, sondern durch die Ausbreitung der guten Nachricht, des Evangeliums. Dass die Welt für diesen Jesus, für dieses Reich gewinnen soll. Und die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Was sind wir dabei? Wir sind die äußere Gestalt dieser rettenden Botschaft. Das ist herrlich. Dass wir die äußere, die kreative Gestalt Gottes sind für diese freimachende Botschaft. Und deshalb wird auch die Gemeinde ermächtigt. Deshalb wird auch die Gemeinschaft ermächtigt. Und Gott schenkt eine ganz neue Ordnung und er gibt denen Vollmacht, wo er weiß, dass sie damit umgehen können. Ist ja auch nicht immer so. Aber zumindest das Potenzial in Gemeinde, da ist, sich immer wieder an den zurückbinden zu können, der diese Macht gibt. Also aus wem sind wir? Wer bestimmt uns? Und wenn ich eine Ahnung habe, woher mein Wasser kommt, also dass mein Input und mein Output prägt, dann lerne ich komplett anders auf mein Leben zu blicken, als wenn ich dem gegenüber blind bin. Und dann zum Schluss möchte ich uns nochmal an die Predigt von vor 2 Wochen erinnern, wo wir, wie gesagt, diesen 3-Schritt gegangen sind. Vom Sehen, 1, 2, 3, 4, 5, zum Lieben und zum Beten. Wenn wir Menschen sehen, wenn wir uns entscheiden dazu, Menschen zu sehen, dann werden wir sie auch lieben lernen. Und wenn wir sie lieben lernen, dann beten wir für unsere Lieben. Und dann wird es auch einfach für uns sein, für sie beten zu können. Aber wir wollen bei e.V., bei Evangelisation, ja nicht hier für uns stehen bleiben, wo wir sagen, okay, ich habe jemanden gesehen und jetzt liebe ich ihn und dann bete ich auch für ihn. Das tun wir hier in unserer abgeschlossenen Gesellschaft. Sondern ich glaube, es muss noch weitere Schritte gehen. Ich glaube auch, wenn wir für sie beten können, dann werden wir sie auch gewinnen können. Dann werden wir sie auch gewinnen können. Und zwar Gewinn, nicht als einen Gewinn für mich, weil ich ja so ein toller Hecht bin, sondern weil ich mich immer an den zurückbinde, aus dem meine Vollmacht kommt, das zu tun, was ich tue. Weil ich mich an den zurückbinde, an dem ich mich im Gebet vorher binde, der das schafft, was ich nicht schaffen kann. Nämlich, dass jemand das Reich Gottes und seinen Sohn Jesus Christus lieben lernt. Denn Gott kann die Herzen gewinnen. Ich kann das vielleicht nur punktuell. Und Gott kann das durch uns, weil wir Exousia sind, weil wir Auswesen sind. Ja, vielleicht bleibt euch das Wort von heute hängen, weil es so crazy ist. Auswesen. Und wenn wir diese Menschen dann gewinnen, dann werden wir sie auch selbst aussenden. Dann werden wir diese Menschen auch aussenden. Und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen abstrakt für euch, aber denkt doch mal an uns als Gemeinde. Das ist doch genau das, was auch unter uns genauso passieren darf, passieren kann, wie Leute, die am Rand stehen oder die wir im Blick haben. Also ich glaube, dass das ganz gut, dass das ganz gut eine Kultur für Evangelisation, für EV beschreiben kann. Und das war ja unser Ziel, dass wir gesagt haben am Anfang, wie wird Evangelisation eigentlich eine unverkrampfte, eine gute Kultur in unserer Gemeinde? Sehen, lieben, beten, gewinnen, aussenden. Das ist ja genau das, was Jesus hier tut. Er gewinnt sie für sich. Und was tut er? Er ist mit ihnen unterwegs. Und was tut er? Er gewinnt sie für sich und er sendet sie wiederum aus. Das heißt, Jesus gibt Verantwortung weiter. Das heißt, Jesus sagt ihnen, ich übergebe euch diese Vollmacht. Ihr habt eine Berechtigung darauf, eine Verfügungsgewalt sozusagen. Und er sagt ihnen, hey, ich traue dir was zu. Ich traue euch das zu. Und das bedeutet die Sendung Jesu. Ich traue dir das jetzt zu. Ich freue mich auf unsere Woche gemeinsam leben mit unserer Jugendgruppe, wo wir uns sozusagen diese Aussendung ganz neu vorgenommen haben. Das haben wir gestern noch gar nicht so geredet. Aber ich glaube, wenn wir jemandem sagen, ich ermutige dich und ich traue dir was zu und ich spreche dir Ermutigung zu, dann liegt darin ein ganz großes Potenzial, jemanden zu senden. Und er lässt sich senden. Und all das geht Hand in Hand. Wenn wir jemanden aussenden dann und ausstatten, dann sieht er etwas Neues, dann liebt er neu, dann betet er neu. Und dann gewinnt er auch in der Kraft Gottes, in der Vollmacht Gottes wieder neu und sendet aus. Da fließt immer etwas durch uns durch, das weitergeht, das nicht aufhören braucht. Als Kultur unserer Gemeinde. Das ist die Durchlauferhitzer-Theologie, von der ich gesprochen habe. Das ist das, was in unserer Gemeinde geschehen darf. In unserer Gemeinde und außerhalb von unserer Gemeinde. Und vielleicht ist dann gar nicht mehr so wichtig, ob es innerhalb unserer Gemeinde oder außerhalb unserer Gemeinde passiert, wenn wir es hier sammeln und uns daran teilhaben lassen und selbst aussenden lassen, durcheinander, durch Gott. Schließlich, ganz schließlich jetzt, warum gibt Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag, den er hier ausspricht? Geht nicht zu den Menschen, die Gott nicht kennen oder zu den Samaritern, geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind Gottes verlorene Schafe. Ich glaube, die Zeit erforderte es. Für das Volk Israel war es sicherlich sehr verführerisch, die Spaltung, die es gab zwischen ihnen und den Samaritern, zu überwinden. Also gebe doch zuerst zu den Samaritern und schaffen eine große Einheit. Aber Jesus sagt, lass das. Und die Priorität des Volkes wird dadurch gehemmt. Denn der Anspruch Jerusalems lautet, hier ist doch die Offenbarung Gottes zu erwarten. Und das Gebot Jesu, was er hier ausspricht, der Auftrag hält sie auf ihrem, auf dem palästinischen Boden, bei den Leuten, die ihnen nahe sind. Ich frage mich, oder habe mich gefragt, ist Israel damals ähnlich wie wir heute? Also, dass es Menschen gibt, die fromm sind, die ihr Leben nach Jesus ausrichten, und es vielleicht eben auch Menschen gibt, die das nicht tun, aber zu diesem Volk gehören, das ist ja das, was wir heute auch sehen. Und diese Menschen in unserer Stadt gibt es sicherlich. Und wir dürfen uns fragen, was erfordert eigentlich unsere Zeit? Wo ist unsere Ernte? Wo sind die Verlorenen? Wo sind die Abgehängten? Wo sind diejenigen, die zu trösten sind? Wo sind diejenigen, bei denen es uns jammert? Wo sind diejenigen, mit denen wir uns freuen können? Und Jesus sagt, bleibt bei den Leuten, die um euch herum sind und knüpft an ihren Glauben an, denn da ist schon etwas da. Und ich glaube, das hat eine Relevanz für uns. Das heißt, rette dein Umfeld durch deine Gegenwart als Auswesen. Wir haben auch mal gesagt im Laufe dieser Reihe, als Gegenüber. Ich glaube, wir sind immer mit Gott vor Ort. Er ist immer mit mir vor Ort. Als Auswesen bin ich mit ihm vor Ort. Und wir heizen auf, wenn wir in diesem Bewusstsein und dieser Realität unterwegs sind. Sehen, lieben, beten, gewinnen, aussenden. Mit diesem Selbstverständnis kann ich vor Ort sein, als jemand, der weiß, dass ich als Auswesen vor Ort bin. Jesus sagt, ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Also mit welchem welchen Leuten kommen wir ins Gespräch? Wo sind die Menschen, die Anknüpfungspunkte für unser Geschenk der Hoffnung bieten? Und da möchte ich schließen mit einem Satz von Frauke Junghans, den sie am Donnerstag bei uns hier in der Gemeinde zu dem Evangelisationsabend und ihr Konzept vorgestellt hat, gesagt hat. Sie sagte, Mission ist Geschenke weiterschenken. Mission ist Geschenke weiterschenken. Und in diesem Sinn wünsche ich uns und euch als Gemeinde den die Zusage Jesu, die er uns ganz am Anfang im Februar dieses Jahres auch zugesprochen hat, aus Johannes 20, Friede mit euch. Friede mit euch. Mission, unser Werkzeug der Evangelisation bedeutet, Geschenke weiterschenken.